Es gibt Berichte von der Schwäbischen Alb, dass da Kinder diesen sogenannten grauen Bussen, also den Bussen, mit denen die Kranken transportiert worden sind, nachgelaufen sind und denen dann irgendwie Steine nachgeworfen haben oder geschrien haben, jetzt fahrt ihr ins Gas und ihr kommt nie wieder.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Robert Parzer über die Aktion T4. Bei der Aufnahme sind kurze Tonaussetzer entstanden. Ich bitte um Entschuldigung und hoffe, dass man dennoch alles gut verstehen kann. Zur Einordnung ist noch kurz zu sagen, dass die Aufnahme aus dem Dezember 2020 stammt. Bei diesem sehr wichtigen und komplexen Thema würde ich mich ganz besonders über euer Feedback freuen. Links zur Website des Podcasts, zu den entsprechenden Twitter-Accounts und zum Discord des Podcast-Netzwerks Schwarz Null FM findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast ist auf Spotify und als eigenständiger RSS-Feed verfügbar. Da Robert hier zum ersten Mal Gast bei Geschichte Europas war, habe ich ihn gebeten, sich zunächst einmal vorzustellen.
Ja, hallo, mein Name ist Robert Parzer. Ich bin Historiker und arbeite zurzeit in Torgau für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, mache dort eine Dauerausstellung vor allem zum Thema Opfer der NS-Militärjustiz, Speziallager und DDR-Haft und beschäftige mich seit ungefähr 10 Jahren mit den NS-Euthanasieverbrechen und ihre Vorgeschichte und ihre Nachgeschichte. Wie bin ich dazu gekommen? Das war ein bisschen zufällig fast, weil es im Vorfeld der Eröffnung des Denkmals an der Berliner Tiergartenstraße 4 für die Opfer der NS-Krankenmorde, da gab es einen runden Tisch, also da haben sich interessierte Leute zusammengetan und haben da mitgeredet und mitdiskutiert und mitgestaltet. Der hat sich über 1-2 Jahre an der Topographie des Terrors getroffen und dort kam dann die Idee auf, dass man diese Bemühungen und diese Diskussionsprozesse nach außen trägt mit Hilfe einer Webseite, die entstand dann auch und das habe dann ich verantwortet und daraus ist dann ein Projekt geworden, Gedenkort T4, das seit über 10 Jahren jetzt läuft. Genau, und ich schreibe zur NS-Euthanasie-Verbrechen Aufsätze und eine Dissertation liegt auch irgendwo noch in der Schublade rum.
Alles klar, um so ein großes Thema wie Euthanasie-Verbrechen anzufangen, müssen wir, glaube ich, erstmal vorne beginnen zu überlegen, wo kommt denn diese Idee überhaupt her? Menschen, die aus einem ideologischen Grund nicht als lebenswert sozusagen angesehen werden, zu töten. Woher kommt diese Idee ursprünglich?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man da wirklich die ganz langen Zeiträume in Blick nehmen muss. Also vielleicht hat man noch aus dem Geschichtsunterricht diese Gruselgeschichte im Kopf, dass die Spartaner ihre missgebildeten Kinder in Schluchten geworfen haben. Ich bin jetzt kein Althistoriker und weiß nicht, wie viel da wirklich dran gewesen ist, aber zeigt halt, dass so Ideen, wie Gesellschaften, wie mit Behinderungen, mit Abweichungen von der Norm umgehen, dass die eigentlich irgendwo immer da waren, aus den verschiedensten Gründen heraus, sei es aus religiösen Gründen. Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, heißt es im Christentum, und da passt so ein Mensch mit vielleicht einer schweren körperlichen Behinderung dann nicht rein in das Bild, weil das auch Frage aufwirft, wie Gott sowas zulassen kann. Sei es aus ökonomischen Erwägungen, Gesellschaften müssen sich das auch leisten können oder leisten wollen, die Pflege und die Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Sowas hat es also untergründig immer gegeben, aber so richtig virulent und in Bezug auf Europa ist das eigentlich in der Industrialisierung geworden, als es diese massiven gesellschaftlichen Umwälzungen gab, als althergebrachte, vielleicht auch dörfliche, ländliche, bäuerliche Strukturen zusammengebrochen sind oder auf jeden Fall sich massiv verändert haben. Also als die Menschen in die Städte geströmt sind, in eng gedrängt, in Elendsquartieren, aufeinander gehockt sind, in unhygienischen Bedingungen. Und dann Familienverbände auseinandergerissen worden sind, noch keine Möglichkeiten mehr da waren, Menschen, die pflegebedürftig waren, adäquat zu betreuen. Also wo dann sich die Frage, wer betreut wen, von der Ebene der Familie oder des Familienverbandes auf die Ebene des Staates gehoben worden ist. Weil dann, wenn die Leute 12, 14 Stunden in der Fabrik arbeiten, wer betreut denn dann die Person, die pflegebedürftig ist? Dann wurde der Staat in die Verpflichtung genommen und der Staat hat dann schnell Rechnungen aufgemacht, beziehungsweise intellektuelle Ärzte, Biologen haben sich dann Gedanken gemacht, wie man sowas finanzieren kann und ob man sowas überhaupt finanzieren muss. So Initialzündung für, oder wenn man das auf eine Schrift oder auf eine Person festlegt, dann kommt dann immer Francis Galton in den Diskurs rein. Ein etwas skurriler britischer Privatgelehrter, der sich mit vielen Dingen beschäftigt hat und halt auch mit Erbanlagen, also mit der Erbtheorie, angelehnt an Charles Darwin. Und der ist dann, der hat dann Forschung an Zwillingen und an Familien gemacht. Also der hat dann untersucht, wie adlige Familien sich über die Jahrhunderte hinweg, das kann man ja in England, in Großbritannien ganz wunderbar, wo der Earl of whatever dann bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt worden ist. Und der ist dann zum Schluss gekommen, dass sich die Erbminderwertigen schneller und die Erbhochwertigen langsamer vermehren würden. Und da hat er ein Problem aufgemacht und auch den Begriff Eugenik, 1883 war das als erster überhaupt benutzt. Es war im Prinzip ein kulturpessimistischer Ansatz, dass nämlich alles im Prinzip immer schlechter wird und es wird deshalb schlechter, weil sich halt die Gesellschaft nicht voranbringen, schneller mehr Kinder haben als die Gesellschaft voranbringen, die höherwertig sind. Also ganz klar, die Industrialisierung ist das, was diesen Prozess in Gang setzt, der dann letztendlich zu Sterilisierungen und im Dritten Reich in Deutschland zu den Patientenmorden führt.
Ist das denn so, dass dann diese wirtschaftliche Argumentation und diese biologisch-evolutionäre dann nebeneinander existiert haben? Oder hat das Letztere, also diese eugenische, evolutionäre Strang, die anderen dann irgendwann abgelöst und überlagert?
Ja, das sind so viele Diskursstränge, die nebeneinander existieren. Also da kann man gar nicht so direkt sagen, wer da jetzt entscheidend ist oder was da entscheidend ist. Das kann man gut festmachen an der Schrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Die ist 1920 in Deutschland erschienen. Und mit die Autoren war ein Jurist, Karl Binding, und ein Psychiater, also Alfred Hocher, also die quasi in ihrer Autorenschaft die verschiedenen Disziplinen, die an der Konstruktion von dem, was als lebenswert und lebensunwert gilt, da zusammengewirkt haben. Also es sind wirklich Vermischungen von diversen Diskursen, da schreiben Biologen mit, da schreiben Ärzte mit, Psychiater schreiben mit, sobald die Psychiatrie als Disziplin quasi ihre Wissenschaftlichkeit entdeckt oder sich ihre Wissenschaftlichkeit zu erarbeiten versucht. Das schreiben ja Public Intellectuals, wird man es heute nennen, mit. Also jeder, der irgendwie was gelten will, widmet sich diesem Thema. Generell ist Eugenik und das, was dann in Deutschland Rassenhygiene heißt, ist so ein Leitthema. Ja, also wenn man in Salons verkehrt oder in Diskussionsveranstaltungen teilnimmt, dann spricht man halt über die Eugenik, über Vererbungslehre. Das ist en vogue, vielleicht so wie bei uns bis vor kurzem Bildung das Metathema schlechthin war. Oder wie es jetzt der Virus ist. Das ist ein heißes Thema, da gibt es angeregte Debatten drüber, da gibt's Feuilleton-Artikel, die widerstrebendsten Dinge werden darüber geschrieben. Das ist ein Thema, das mit dem beschäftigen sich ganz viele.
Das heißt jetzt aber auch, wenn ich das richtig raushöre, dass das ein internationaler Diskurs ist, der sich nicht auf Deutschland oder Europa beschränkt.
Genau, genau. Deutschland ist nur ein Ort in diesem Debattenraum. Das ist weltweit. Es gibt eine eigene Buchreihe, die widmet sich den Sterilisationsgesetzgebungen und eigentlich den eugenischen Vorstellungen weltweit. Da gibt es dann auch Beiträge über Eugenik in Vietnam oder in Japan oder in Kolumbien. Das ist tatsächlich was überall heiß debattiert wird. Und in der Tat war Deutschland da nicht wirklich führend, wenn man es so haben will, sondern wenn man sich mal anguckt, wo diese Debatten dann ihren legislatorischen Ausfluss gehabt haben, dann muss man auf Nordamerika gucken. Das ist der Hotspot sozusagen. Das erste Sterilisationsgesetz wurde tatsächlich 1907 im Bundesstaat Indiana in den USA erlassen und dem folgten dann Regelungen in fast allen US-Bundesstaaten. Also in den USA sind ab Anfang des 20. Jahrhunderts mehrere hunderttausend Menschen sterilisiert worden. Die Opfer waren vor allem sozial schwache Menschen und vor allem Menschen aus Minderheiten. Also die Native Americans waren da ganz stark betroffen, Afroamerikanerinnen waren da ganz stark betroffen. Und das Mitte der 20er Jahre ist es dann auf Europa übergeschwappt sozusagen und hat vor allem in den nordischen Staaten, also in Skandinavien und in Island, ganz viel Anklang gefunden. Ging dann weiter mit der Schweiz. Im Kanton Waadt wurde auch schon in den 1920er Jahren sterilisiert. Und solche Debatten gibt's überall. Ich beschäftige mich vor allem mit Osteuropa wissenschaftlich und dort habe ich das nachvollzogen mal anhand von Polen, wo es in der Zweiten Polnischen Republik auch ab der Mitte der 1920er Jahre, da gibt's eine eugenische Gesellschaft, die hat mehrere 10.000 Mitglieder und die drängen auch darauf, dass auch in Polen dem Widerstand in den Staat, der jetzt auch modern sein muss und modern sein will, jetzt auch eugenische Regelungen mit Sterilisationsgesetzgebungen eingeführt werden sollen. Das ist letztlich nicht erfolgreich, aber soll nur bedeuten, dass das überall stattfand und überall, dass es überall stattfand, genau.
Um das jetzt auch nochmal ganz klar zu sagen, es handelt sich dabei dann auch um Zwangssterilisationen.
Ja, das ist immer unterschiedlichst geregelt. Ne? Die Gesetzestexte unterscheiden sich da zum Beispiel auch innerhalb der USA ganz, ganz, ganz massiv. Also mal ist die Rede davon, dass Menschen, die Alkoholiker zum Beispiel sind, das war ein Topos, das war eine Indikation, die sozusagen überall da war. Menschen, die Alkoholiker sind, vererben den Alkoholismus und dann gibt es Alkoholiker-Dynastien und alle ergeben, in diesen Familien ergeben sich alle dem Suff, das muss verhindert werden. Und was kann man da tun? Sterilisieren ist die Lösung, die en vogue ist. Wie sich das dann konkret ausgestaltet, ist von Land zu Land, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Mal sollen die Menschen zwangsweise einem Richter oder einem juristischen Kollegium vorgeführt werden, mal entscheidet das dann der Gemeindearzt, mal ist es nur ein Appell, mal ist es eine Zwangsregelung. Das ist das meandert so von mehr extremeren Lösungen bis eher zu mehr rechtsstaatlichen Lösungen, sagen wir es mal so. Also das ist nicht immer Zwangscharakter, aber der Zwangscharakter ist natürlich implizit schon da. Wenn man sich anguckt, wer von den Gesetzen betroffen ist, dann sind das vor allem Menschen aus marginalisierten Gruppen. Also das ist jetzt nicht die reiche Bürgerfamilie, wo der missratene Sohn, wenn man mal ein Klischee aufmachen will, sich dem Suff ergibt. Die sind nicht betroffen, weil die können sich ein Sanatorium leisten, ein Spital, die puttern da viel Geld rein und dann löst man das so. Die Arbeiterfamilie im Wedding sozusagen, wenn wir das mal geografisch verlagern, die können sich das alles nicht leisten und dann kommen die diesen Mahlstrom der eugenischen Gesetzgebungen rein und sind davon natürlich massiv betroffen. Da braucht es eigentlich keinen Zwang fast, weil jemand jemand, der keine finanziellen Mittel hat, der sozial schwach ist, wie soll der sich gegen einen als übermächtig empfundenen Staat überhaupt vorgehen? Also implizit ist da immer ein gewisser Zwang dabei. Einfach weil sich viele Leute nicht wehren können oder überhaupt keine Ahnung haben, wie sie sich wehren könnten.
Kann man denn dann für die europäischen Staaten oder vielleicht für einzelne europäische Regionen so bestimmte Topoi finden, wie den Alkoholismus, was so als Grundlage oder als Anlass für diese Zwangssterilisation genommen wurde?
Ja, man kann sich mal Schweden angucken. Die sind sehr früh dabei. Da gibt es bereits ab 1921, 22 Debatten darüber. Übrigens wird in Schweden das erste rassenbiologische Institut weltweit eingerichtet, an der Universität in Uppsala. Die Regelung dort sieht dann vor, dass die Regelungen zur Sterilisation sehen vor, dass, jetzt zitiere ich mal, gemischtrassige, alleinstehende Mütter mit unstetem Lebenswandel, Arbeitslose, Zigeuner und sonstige Andersartige, Zitat Ende, diesen rassenhygienischen Regelungen unterworfen werden. Also das ist ein ganz breites, eine ganz breite Palette an Menschen, die als abartig, als minderwertig, als andersartig, wie es ja schon im Text heißt, sonstige Andersartige empfunden werden, die man in der Gesellschaft nicht haben will, beziehungsweise deren Nachkommen man in der Gesellschaft nicht haben will. Also, ja, auch hier wird Grund, dass die Gefahr gesehen wird, die Schwachsinnigen, die Minderwertigen pflanzen sich schneller fort als die Erbhochwertigen. Das will man auf jeden Fall verhindern. Und das Spannende an Beispiel Schweden ist, dass das jetzt nicht von Rechtsradikalen ausgeht, von Nazis ausgeht. Wer regiert Schweden seit undenklichen Zeiten? Das sind die Sozialdemokraten. Ist jetzt nicht deshalb interessant, weil ich sagen will, dass die Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen auch genau so böse sind wie Nazis. Nein, auf keinen Fall. Sondern das wäre eher ein Argument dafür, dass diese eugenische Gesetzgebung wahnsinnig modern ist. Das eugenische Gedankengut ist modern. Alle sind dafür. Und Sozialdemokraten, Linke kämpfen auch für die Moderne, kämpfen für den Fortschritt der Gesellschaft. Nur, dass man es in den 20er und 30er Jahren den Fortschritt dadurch verfolgt hat, dass man die als minderwertig, als andersartig galten, die so definiert worden sind, dass man die oder deren Nachkommen aus der Gesellschaft ausschließen wollte.
Also es einfach soll so heißen, dass diese eugenischen Ideen, die waren quasi in der sogenannten Mitte der Gesellschaft so verankert, einfach weil sie so modern und so toll und so neu wirkten.
Ja, ich habe immer ein bisschen Problem mit Mitte der Gesellschaft, weil das ein sehr schwieriges Konstrukt ist. Aber tatsächlich ist der Punkt, dass das en vogue war, das war modern, das machte man halt. Da gab es sicher auch einen gewissen Druck, wenn man dann in einem Land sieht, guck mal, die im Nachbarland, die machen das schon und die erreichen dadurch einen kompetitiven Vorteil, weil die in 20 Jahren nämlich dann um x% weniger Sozialausgaben haben werden. Das brauchen wir jetzt auch. Also so wie man heute irgendwie weltweit Zölle senkt, weil das Nachbarland macht auch eine Zollsenkung, dann erlässt man halt in Schweden eine Gesetzgebung, weil es die Dänen schon gemacht haben und die Dänen machen es, weil es die Norweger gemacht haben. Also das sind auch so Kettenreaktionen, so die Angst davor, im internationalen Wettbewerb den Anschluss zu verlieren.
Und diese Zwangssterilisationen, die müssen sich ja dann ja auch auf Leute erstreckt haben, die ja dann, ich sag mal, 20, 30 Jahre ja maximal gewesen sein müssen, größtenteils, weil wenn ich ja jemanden, also weil eine Frau zum Beispiel über 50 oder auch ältere Männer zwangssterilisiere, die haben sich ja teilweise ja schon fortgepflanzt. Also von daher sind das ja auch Maßnahmen, die auch eher jüngere Menschen trifft.
Ja, genau. Ne? Also das Kriterium ist natürlich die Fruchtbarkeit. Fruchtbare Menschen werden zwangssterilisiert. Das sind vor allem Frauen. Also es ist ganz wesentlich, das sind Politiken, Diskurse, die gegen Frauen gerichtet sind. Nicht, dass nicht Frauen auch Antreiberinnen und Vordenkerinnen dieser Diskurse waren, aber es waren vor allem Frauen, die davon betroffen waren. Also in Schweden waren es nur in Anführungszeichen 10% Männer, die sterilisiert worden sind von den, glaube ich, 60.000, 70.000, die ab den 1920er Jahren in Schweden bis 1976 übrigens sterilisiert worden sind. Also es ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, das ist ein frauenfeindlicher Diskurs, der ganz furchtbare Konsequenzen für das Leben vor allem von Frauen hatte. Ja.
Ja, auf die Konsequenzen wollte ich auch noch gerade zu sprechen kommen. Kann man denn wenigstens sagen, dass in dieser ganzen, ja, schlechten Situation der Zwangssterilisation wenigstens darauf geachtet wurde, dass die Menschen keinen weiteren Schaden davongetragen haben? Oder war dann auch die Durchführung der Prozeduren so, dass man halt auch, ja, andere Konsequenzen wie Infektionen, vielleicht sogar den Tod auch in Kauf genommen hat?
Das kann man den Machern sozusagen nicht unterstellen. Das, in diese Diskurse waren immer sehr stark Ärzte, Ärztinnen auch involviert, die immer darauf beharrt haben, dass sie das mit den Regeln der ärztlichen Kunst durchführen wollen und durchführen werden. Sozusagen hätten sich, ja, um ein schiefes Bild zu verwenden, ins eigene Fleisch geschnitten, wenn es da unintendierte Effekte gegeben hätte, weil dann hätte man an ihren Kompetenzen gezweifelt. Natürlich kam es vor, dass bei diesen Operationen da Probleme gab, dass es Komplikationen gab. Die waren zumindest aber jetzt nicht intendiert. Also es gab immer wieder mal Todesfälle, wie es halt nach Operationen generell Todesfälle gab und auch heutzutage gibt. Kleiner Einwurf, das Ganze, das Bild war dann anders im Dritten Reich, als zum Beispiel Zwangsabtreibungen verbunden oft mit Zwangssterilisationen an Zwangsarbeiterinnen durchgeführt worden sind. Da kann man nicht sagen, dass die Ärzte da besonders viel Wert auf ihre ärztliche Kunst gelegt haben. Aber das war eine Aberration in diesen weltweiten Praktiken. Also das waren ärztliche Eingriffe, sozusagen für die Ärzte, für die Ärztinnen, die das durchgeführt haben, auch ganz normale ärztliche Eingriffe. Es gab viele Publikationen in ärztlichen Fachzeitschriften dazu, wie man am besten diese Eingriffe durchführt, also wie die ärztlichen, wo man Schnitte anlegt. Das war so wie halt Diskussionen in oder wie halt ärztlicher medizinischer Fortschritt stattfindet, ne, über Trial and Error, über Theoriebildung, die dann wiederum in neue Methoden einfließen.
Und bevor wir uns dann jetzt auch gleich wirklich nochmal genauer auf Deutschland und dann später das sogenannte Dritte Reich dann auch konzentrieren, es blieb dann aber auch in der Zwischenkriegszeit in Europa dann bei den also bei den Sterilisationen. Es gab dann keine Ermordungen, keine Euthanasie der Erkrankten.
Nee, also es gab nirgendwo auf der Welt eine Euthanasie-Gesetzgebung, die gesagt hätte, Menschen, die nicht wollen, darf der Staat umbringen, abgesehen von Todesstrafen bei Kriminalität. Nee, das gab es nicht. Nee. Ja, und wenn jetzt der Eintrag entstanden ist, das war überall so, also sterilisiert wurde überall, dann muss man das schon auch einschränken. Ne? Also in Europa waren es vor allem die nordeuropäischen Länder, die da mitmachten, Fuß fassen konnte, das weniger in katholischen Ländern. Das ist ein ganz frappierender Unterschied. Also ich habe es schon skizziert, in Polen gab es die Diskussionen, die wurden letztendlich abgewürgt, weil die katholische Kirche sich nicht anfreunden konnte, weil die immer darauf gedrängt hat, nur der liebe Gott darf entscheiden, wer Kinder bekommt und wer nicht Kinder bekommt. Auch in Spanien nicht, letztlich auch in Frankreich nicht und letztlich auch in Deutschland nicht bis zur Machtergreifung oder bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Da gab es zwar immer wieder einzelne Ärzte, vor allem im Sächsischen, die in den 20er Jahren schon Eingriffe vorgenommen haben an Menschen, die das eigentlich nicht wollten, aber es kam, obwohl es Gesetz gäbe, Bemühungen gab, nie zu einer solchen Regelung, bis nicht die Nazis an die Macht gekommen sind. Und nochmal festzuhalten, eine Euthanasie, in Anführungszeichen immer gedacht, also eine zwangsweise, also eine Ermordung von Patienten, von kranken Menschen gab es weltweit nicht bis 1939.
Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt auch der Punkt gekommen, wo wir dann nochmal ein bisschen genauer reinzoomen. Wir gehen nach Deutschland, wir gehen in das Jahr 1933 und folgende. Kannst du ganz kurz mal skizzieren, wie dann diese Gesellschaftspolitik der Nationalsozialisten aussieht, mit eben Blick auf das Thema Euthanasie und Sterilisation?
Ja, die Nationalsozialisten sind ja nicht in den luftleeren Raum hineingestoßen mit ihren Politiken, sondern konnten auf viele Diskurse, auf viele auch gesetzgeberische Initiativen zurückgreifen. Also in Deutschland wurde ein Gesetzesvorschlag zur Zwangssterilisation schon 1931 in den preußischen Staatsrat gebracht. Das sollte 1932 verabschiedet werden. Dazu kam es dann nicht, aber das war schon am 30. Juli 1932 und wie wir alle wissen, war die Machtergreifung gleich Anfang 1933. Insofern war dieses Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das am 1.1.1934 in Kraft trat, in gewissem Sinne eine Verschärfung von Regelungen, die eh schon angedacht waren, aber jetzt nichts komplett Neues. Da ging es darum, ob es Krankheitsbilder gibt, die man in diesem Gesetz erwähnen soll oder nicht erwähnen soll und wie man denn jetzt den Zwang auslegt und wie die Gerichte, die Abgesundheitsgerichte genau aussehen. Aber de facto war es so, dass das nichts Neues unter der Sonne gewesen ist. Das, was neu gewesen ist, das waren tatsächlich die Überlegungen, Menschen umzubringen, weil sie als psychisch krank, als geistig behindert, als minderwertig galten. Das war immer wieder mal im Spiel, auch im Gedankenspiel, in der schon erwähnten Schrift von Binding und Hoche, aus dem Jahr 1920, war auch schon ein Absatz oder mehrere Absätze eigentlich drin, dass man Menschen auch, dass der Staat auch das Recht erhalten soll, Menschen zu töten, obwohl sie das nicht wollen. Das war eine der Grundlagen, nach der dann die Nazis in den Laufe der 30er Jahre ihre Willensbildung sozusagen aufgebaut haben, bis es dann 1939 virulent wurde sozusagen und der Prozess in Gang gesetzt wurde, an dessen Ende dann die Tötungsanstalten der Aktion T4 und mehr als 300.000 Tote standen.
Aber angefangen hat das dann auch erstmal dann mit den Zwangssterilisationen 1933, die es ja vorher dann in Deutschland noch nicht gegeben hatte.
Genau, die hat es vorher nicht gegeben. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft. Das ist nach außen hin, ist es ein rechtsstaatlicher Zugang, eine rechtsstaatliche Praxis. Es gibt Erbgesundheitsgerichte, die werden normalen Gerichten eingerichtet. Die sind besetzt mit einem Richter und einem Arzt. Die entscheiden dann, wer sterilisiert werden soll und wer nicht sterilisiert werden soll. Es gibt eine Anzeigepflicht von Ärzten, von Institutionen wie psychiatrische Anstalten melden dann Personen, die unter dieses Gesetz fallen. Die Abgesundheitsgerichte beraten und urteilen das. Der Mensch, der sterilisiert werden soll, kann auch oder wird im Regelfall auch vor Gericht angehört. Der hat auch das Recht auf einen Rechtsanwalt, was nichts daran ändert, dass in den allermeisten Fällen das Urteil darauf lautet, dass die Person sterilisiert werden soll. Der Person wird das dann mitgeteilt, das Urteil wird verkündet. Die Person findet sich dann in einem Krankenhaus ein oder wird dem Krankenhaus zwangsweise zugeführt. Das ist der Zwang dann. Die Operation wird durchgeführt und damit ist dieser Prozess am Ende. Die Person ist dann unfruchtbar.
Und an diesem Punkt können wir dann auch davon ausgehen, dass die Intention immer noch nicht war, die Menschen dann zu töten, sondern auch da, wie es auch vorher in anderen Ländern war, waren das Operationen, die nach dem damaligen Stand der Wissenschaft und der Medizin durchgeführt wurden?
Genau, da ist überhaupt nicht die Rede davon, dass man Menschen, die akut als minderwertig gelten, als erbkrank gelten, dass man die umbringt, sondern der Fokus ist immer noch in die Zukunft gerichtet. Die Vision ist, wir schaffen einen Volksstaat, eine Volksgemeinschaft, die ist rein, die ist rassisch hochwertig. Das erreichen wir dadurch, dass wir es erst gar nicht dazu kommen lassen, dass Menschen geboren werden, die minderwertig sind. Der Gedanke oder die Praxis ist nicht die, dass man Menschen umbringt, weil sie minderwertig sind, sondern dass man verhindert, dass sie Nachkommen in die Welt setzen, die minderwertig sind oder die als minderwertig definiert werden natürlich.
Und das ist auch wieder so eine Mischung von ökonomischer und evolutionärer biologischer Argumentation oder rassistischer Argumentation. Also ich erinnere mich noch aus meinem Geschichtsunterricht selber, dieses Plakat, wo dann steht, Volksgenosse, dieser Erbkranke kostet dich im Jahr 60.000 Reichsmark. Also dass es dann auch eben diese beiden Ebenen auch da weiter miteinander vermischt werden.
Genau, ne? Es begleitet war das Ganze von einer ziemlich umfassenden Propaganda. Dieses Plakat, das kenne ich auch, das kennen vielleicht viele noch. Da steht dann eine glückliche Familie vor ihren neuen Häusern und gesetzt neben einem Bild von einem Menschen im Rollstuhl oder ein Bild einer Anstalt, alles grau, alles dunkel, so deformierte Menschen sieht man da. Da wird ganz massiv Propaganda betrieben. Die GAU-Redner, die der NSDAP, die Kreisleiter werden mit diesem Material versorgt. Der Rundfunk, man macht Sendungen dazu. Also das ist schon eine ziemlich wichtige Politik. Das wird schon ziemlich hoch gehängt. Nur darf man jetzt nicht dem auf den Leim gehen. Ne? Also es wurde auch gerechnet, klar. Ne? Also man kann ja anhand von Pflegesätzen klar sagen, die Pflege eines Menschen in einem Heim kostet pro Jahr X Reichsmark. Tatsächlich das wäre jetzt meine These, das ist relativ umstritten oder ja, das wird man letztlich auch nie eine befriedigende Lösung für finden, ob es ökonomisch oder rassistisch motiviert gewesen ist oder was die Hauptmotivation war. Tatsächlich dürfte es eine Mischung aus allem Möglichen gewesen sein. Also der Wunsch, Minderwertige aus der Gesellschaft rauszuhaben, war der Leitgedanke, und das wurde aus meiner Sicht unterfüttert mit diesen ökonomischen Modellrechnungen. Es gibt durchaus andere Kolleginnen und Kollegen, die hängen die ökonomischen Faktoren höher und sagen, naja klar, die mussten halt, um aufzurüsten, um ihre anderen Wohlfahrtsprogramme durchzuführen, mussten die halt an anderer Stelle einsparen, und das haben die unter anderem durch die Sterilisationsgesetzgebung erreicht. Das hat auch was für sich, aber ich würde den ideologischen Faktor höher hängen.
Weiß man, wie viele Menschen dieser Operation unterzogen wurden in dem Zeitraum, sagen wir mal 33 bis 39, bis er dann durch diese Aktion T4 es zu einer Veränderung, Verschärfung kommt?
Nicht genau. Also es kursieren immer verschiedene Zahlen, 300.000, 400.000 Betroffene. Da ist wichtig festzuhalten, dass 400.000, dürfte wahrscheinlich die Zahl sein der Menschen, die überhaupt in diese Erbgesundheitsgerichtsverfahren involviert gewesen sind. Also die als Angeklagte sozusagen, als zu Sterilisierende vor dem Gericht stand. Jetzt habe ich schon gesagt, in den meisten Fällen war das Urteil tatsächlich Zwangssterilisation, aber es gab immer wieder auch Fälle, wo das Gericht entschieden hat, nö, die Person fällt gar nicht unter die Gesetzgebung. Und dann gab es auch Fälle, wo dann tatsächlich Revisionsanträge Erfolg hatten, und es gab auch wieder Fälle, wo dann vor allem später im Krieg es überhaupt nicht mehr die Möglichkeit gab, so eine Operation durchzuführen. Tatsächlich wurden Pi mal Daumen ungefähr 200.000 Menschen zwangssterilisiert im Dritten Reich von 1933 bis 1945, wobei die heiße Phase, also da, wo die meisten Sterilisationen durchgeführt waren, das war in der Vorkriegszeit. 1939 und folgende gab es schnell Verordnungen, die gesagt haben, naja, also das Gesetz ist schon noch in Kraft, aber es soll jetzt nicht mehr so wirklich hart durchgezogen werden, weil einfach die Prioritäten andere sind und wir die Krankenhäuser für was anderes brauchen und auch die Gerichte für andere, drängendere Fragen brauchen.
Ich habe bei der Recherche für die Folge auch herausgefunden, dass dann 1935 dann auch Abtreibungen mit bestimmten Regeln legalisiert wurden. Das war ja auch etwas, was erstmal ungewöhnlich war, in einem dann doch auch christlich geprägten Land wie Deutschland dann relativ schnell diese Abtreibungen einzuführen.
Genau, ja. Es gibt ja immer wieder die, als ich studiert habe, gab es immer war der heiße Diskurs um einen Nationalsozialismus. Ist der Nationalsozialismus eine moderne Ideologie? Da wurde immer wieder dann im Proseminar noch eingefragt, ja genau, ne, die haben ja Abtreibungen erlaubt zum Beispiel. Und das wäre ja genau in diesem christlichen Land mit der Reichsteilung katholisch, protestantisch, auf jeden Fall sehr religiös geprägt, das wäre jetzt was fundamental Neues gewesen. Nee, ist es nicht, ne? Weil man muss sich natürlich genau angucken, wer darf abtreiben und wer darf nicht abtreiben. Ne? Also Abtreibung wurde nur gelockert in den Fällen, in denen es eine Indikation gab, dass dass die Leibesfrucht rassenhygienisch unerwünscht ist. Sei es, weil da sogenanntes jüdisches Blut beteiligt war, die Frauen, die konnten dann abtreiben. Aber nach wie vor galten strenge Regeln für Frauen, die abgetrieben haben oder auch für die Personen, die sie unterstützt haben. Und 1943 wurde das sogar noch verschärft. Da wurde dann die Todesstrafe eingeführt, wenn nämlich die Lebenskraft des deutschen Volkes beeinträchtigt wird durch die Abtreibung. Und ein interessanter Seitenstrang ist noch, dass verurteilt wurde, nicht primär, weil die Leibesfrucht, also der Embryo oder der Fötus getötet wird, sondern es wurde verurteilt, weil nämlich dem Vater und dem Staat etwas entzogen wird, nämlich ein Kind.
Im weiteren Sinne dann ein Mitglied der Volksgemeinschaft und ein möglicher Soldat oder ein möglicher Arbeiter.
Ja, genau, also ne, die Volkskraft wird geschädigt, halt wenn ein rassenhygienisch wertvolles Kind abgetrieben wird, und sie wird aber gestärkt, wenn ein unerwünschtes Kind, ein erbkrankes Kind abgetrieben wird. Das war ganz klar die Denke dahinter.
Wissen wir, zu wie vielen Abtreibungen es im Rahmen dieser neuen Gesetzgebung denn kam, im Zeitraum 33 bis 39?
Könnten wir wissen, ich habe die Zahl leider nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass es um mehrere tausend ging. Also es war jetzt nicht ein wirklich Massenphänomen, aber schon nicht ganz unerheblich. Wirklich virulent wird das aber auch nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, als sehr, sehr viele Menschen aus Osteuropa, also aus sogenannten rassisch minderwertigen Gegenden, nach Deutschland als Zwangsarbeiterinnen kommen und es dann oft zu diesen unerwünschten Kontakten auch sexueller Natur kommt und dann auf die Frage im Raum steht, ja, was machen wir denn mit dem Kind, das jetzt da ist? Da wird diese dahinterstehende Ideologie sehr, sehr deutlich, sehr sichtbar, weil dann im Regelfall eine Abtreibung erlaubt wird, weil da eben rassisch minderwertiges Blut sozusagen im Spiel ist und kein Mitglied der Volksgemeinschaft, kein wertvolles Mitglied der Volksgemeinschaft zu erwarten ist. Also man hat diese ganzen Möglichkeiten ja nicht, die man heute hat, dass man ab der so und so vielten Woche sehen kann, na, das Kind wird voraussichtlich mit einem Down-Syndrom geboren werden. Es war ja nicht machbar. Es gab ja kein Ultraschall, es gab ja keine, was man heute so hat, ne, was ich ja auch mit meinen drei Kindern immer so wunderbar gerne gemacht habe, dass man dann im Bauch das Kind sieht und wie es sich bewegt und wie es am Daumen nuckelt, gab es ja überhaupt gar nicht. Man konnte das nur herleiten sozusagen aus der Ahnengalerie, und wenn da eben sichtbar war für die Erbforscher, dass in der Familie so und so viele Personen mal in einer psychiatrischen Anstalt waren, dann schrillten die Warnleuchten sozusagen, rotes Warnlicht, die Leibesfrucht wird wahrscheinlich auch irgendwie erbkrank oder geistig krank sein, und dann konnte eine Abtreibung durchgeführt werden. Man ahnt schon, das ist ein relativ großer Aufwand, und das wurde im Normalfall auch gar nicht gemacht. Das heißt, es wurden nach wie vor Kinder geboren, die mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel geboren oder mit einer körperlichen Behinderung geboren.
Dann haben wir es schon mehrmals angesprochen, bewegen wir uns ja Richtung Weltkrieg, und dann kommt es ja zu der sogenannten Aktion T4. Kannst du dazu erstmal ein paar einleitende Worte sagen?
Genau, die Quelle, die du am Anfang ja präsentiert hast, die ist ganz, ganz wichtig. Die ist nämlich datiert auf dem 1. September 1939, obwohl sie zu dem Zeitpunkt gar nicht entstanden ist. Also die ist wahrscheinlich ein paar Wochen später. Genese der Quelle ist nach wie vor unbekannt. Und da steht eben drin, dass Ärzte, und zwar namentlich zu bestimmende Ärzte, unter Verantwortung beauftragt sind, dass sie nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustands den Gnadentod gewähren können. Das ist natürlich alles Tarnsprache, das verschleiert den tatsächlichen Hergang, sowohl in der Genese dieser Quelle oder in der Genese der Verbrechen, als auch in der Durchführung der Verbrechen. Tatsächlich war es so, dass die Kanzlei des Führers, Das ist eine Abteilung der Reichskanzlei, also sozusagen eines Amtes, das heute ungefähr mit dem Bundeskanzleramt, wenn man es von der Bedeutung her vergleicht, das rührt daher. Die Kanzlei des Führers bearbeitet Eingaben aus dem Volk an den Führer. Da schreibt dann Lieschen Müller hin, dass sie ihre Miete nicht zahlen kann. Da schreibt Fritz Müller hin, dass er ungerechterweise nicht zum Regierungsinspektor befördert worden ist. Aber da schreiben auch Leute hin, dass sie, dass ihnen ein behindertes Kind geboren worden ist. Und die wissen jetzt nicht, wie weiter, weil das ist schwerst behindert und sie können sich nicht leisten, das zu pflegen, und sie haben noch 5 andere Kinder zu Hause, und was sollen sie denn jetzt um Gottes Willen tun? Also das heißt, diese Kanzlei des Führers ist sozusagen in der Mitte der Diskurse drin, die sind auch Praktiker und die überlegen dann auch, was sie tun sollen. Und aus diesem Kreis heraus oder aus dieser Machtstruktur heraus gibt es ab Frühjahr 39 finden sich da Experten, und das sind wirklich nur Männer, also das muss man nicht gendern, zusammen, die debattieren, wie man denn im Kriegsfall mit der Frage der Menschen institutioneller Pflege sind, wie man damit umgeht. Die treffen sich in Berlin vor allem, das sind Menschen drin, die in der Reichskanzlei arbeiten, das sind Menschen aus der Parteibürokratie drin, da sind aber auch Praktiker aus den Anstalten drin, da ist auch das Reichsinnenministerium drin, weil das Reichsinnenministerium sondern die gesetzgeberische Kompetenz oder die gesetzgeberisch vorbereitende Kompetenz hat. Die besprechen das, und im Sommer, ja, Herbst 39, das ist alles ein bisschen unklar, weil es dazu keine direkten Quellen gibt, gibt es einen Konsens, und zwar, dass man das in Gang setzt, was später Aktion T4 heißt. Also, dass man Menschen, die in den Anstalten, in den psychiatrischen Krankenhäusern institutionell gepflegt, behandelt werden, dass man die erfasst, dass man die begutachtet und dass man die dann letztlich tötet. Das ist das, was ab 1939 bis in den Sommer 1941 hinein passiert. Also es wird eine eigene Bürokratie aufgebaut. Das ist oft auch eine Scheinbürokratie, die nach außen hin unter pompösen Namen wie gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege und so weiter auftreten. Die residieren in der Berliner Tiergartenstraße 4 in einer Villa, die ist teilweise arisiert worden, gehörte früher einem Zweig der Familie des Malers Max Liebermann. Und von dort aus gehen die ans Werk. Das heißt, sie erfassen Anstalten, sie erfassen die Kranken in den Anstalten, sie organisieren die Transporte aus den Anstalten in eigens eingerichtete Tötungsanstalten. Das sind oft umgebaute Teile von psychiatrischen Einrichtungen, die mit einer Gaskammer, mit einem Krematorium und mit anderen Einrichtungen versehen werden. Und dort werden bis Ende August 1941 werden an die 70.000 Patienten und Patientinnen aus den Anstalten ermordet.
Ich glaube, da müssen wir dann jetzt nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Das heißt also, es handelt sich bei den Opfern erstmal prinzipiell um Menschen, die schon in der einen oder anderen Art in Pflegesituationen waren. Das heißt, wenn sie in ihren Familien gelebt haben, sind sie davon noch nicht so betroffen gewesen.
Genau, das ist ganz wichtig. Erfasst werden vor allem Menschen, die in Anstalten sind. Jetzt muss man sich das aber so vorstellen, dass die Bedingungen, unter der damals Menschen mit psychischen Krankheiten, mit geistigen Behinderungen gelebt haben, natürlich fundamental andere gewesen sind, als sie heute sind. So eine Idee wie Inklusion oder Selbstintegration gibt's nicht. Also es ist ganz im Gegenteil sogar quasi modern, oder es war ein Fortschritt, dass der Staat oder die staatliche Einheiten, die Länder, die Städte, große psychiatrische Anstalten vor allem an den Rand der Städte gebaut haben und dass dort tausende Menschen in diesen Anstalten betreut, gepflegt, behandelt worden sind. Es gibt eine sehr gute Abhandlung, ein sehr gutes Buch von Kollegen, Kolleginnen, die sich genau angeguckt haben aus einem Sample der Menschen, die ermordet worden sind, also der Akten zu den Menschen, die ermordet worden sind, da haben die eindeutig festgestellt, betroffen sind vor allem Menschen, die in langjähriger Pflege bereits gewesen sind, die als arbeitsunfähig galten, die so hohe Kosten verursacht haben, die schwierige Patientinnen und Patienten gewesen sind und die wenig Kontakt mit ihren Angehörigen hatten. Das war sozusagen die Haupt Zielgruppe der Planer, der Planerinnen der Aktion T4, dass man diese Anstalten sozusagen entlastet, um Tätersprache zu verwenden, dass man auch diese Anstalten freikriegt, teilweise für andere Zwecke, dass man da auch ganz erheblich Kosten einsparen kann und dass man dann auch im Sinne der Fortführung von dieser Zwangssterilisationspraxis, dass man sozusagen auch hier ultimativ verhindert, dass jemals wieder entscheidend Menschen mit geistigen Behinderungen, mit psychischen Krankheiten in die Gesellschaft geboren werden oder dass sie jemals wieder ein Teil der Gesellschaft werden können.
Für mich klingt das jetzt auch so ein bisschen, als ob an diesem Punkt auch diese ökonomische Überlegung ein bisschen die Vorderhand gewinnt, wenn man dann sagt, wir brauchen diese Ressourcen, die wir in diese Pflege stecken, im Endeffekt für den Kriegsaufwand.
Nein, also so ist das wieder nach außen hin auch verkauft worden, so haben sie es auch wieder gerechtfertigt, auch intern. Es gab einen eigenen Mann, der das alles berechnet hat, dann wie viel da eingespart worden ist, wie viel Reichsmark dann auf 20, auf 30, auf 50 Jahre da gewonnen worden sind. Auch hier wieder ein K-Wert, man hat diese Berechnungen gemacht, aber ich würde auch hier sagen, dass man diese Menschen umbringen wollte, weil man sie als minderwertig empfunden hat. Nicht, weil man jetzt 3 Reichsmark 50 pro Tag da eingespart hat. Das war letztlich für die Kriegsökonomie, wenn man das mal im Großrahmen denkt, was gibt dieses Dritte Reich für den Zweiten Weltkrieg aus, dann war das vollkommen irrelevant. Das waren das dürften kaum messbare Promillesätze gewesen sein, die eingespart haben. Aber so konnten die Täter, die Täterinnen das natürlich auch vielleicht auch vor sich selbst gut rechtfertigen und auch in den umstrittenen Politikfeldern, die es im Dritten Reich ja durchaus gab, das war ja keine monolithische Struktur, das waren miteinander konkurrierende Politiken, Prioritäten, die gesetzt werden mussten. So konnten die das auch gut rechtfertigen gegenüber Ansprüchen von anderen, die auch andere Programme gefahren haben oder andere Programme fahren wollten. Aber wichtiger Punkt ist, dass viele Psychiater, die da beteiligt waren, Anstaltsdirektoren, die das vorangetrieben haben oder mitgetragen haben, die haben die Situation im Ersten Weltkrieg schon miterlebt. Und im Ersten Weltkrieg sind in deutschen Anstalten mehrere 10.000 Patienten schlichtweg verhungert. Also vor allem in diesen Hungerwintern 1917, der in ganz Deutschland viele Tote fordert, da sterben in den Anstalten die Patientinnen, weil sie wirklich kaum was zu essen bekommen. Und diese Psychiater, diese erfahrenen Psychiater, die Zeit sozusagen, den Ersten Weltkrieg als Zeitzeugen miterlebt haben, denen ist das klar vor Augen, was passieren wird, wenn es zu ähnlichen Situationen im jetzt daran treuenden Zweiten Weltkrieg kommt. Nämlich, dass es ganz klar Ressourcenzuteilungen geben wird und dass ganz klar die Menschen in Anstalten, die psychisch Kranken, die langjährig Pflegebedürftigen, dass die benachteiligt werden. Also es wird zu Triage-Situationen kommen und da überlegen die, wäre es denn nicht humaner, wenn man die Menschen gleich umbringt, als wenn man sie langsam vor sich hin verhungern lässt. Also das ist sozusagen auch ein Lernen aus der Geschichte, wo die nämlich dann aus dem Ersten Weltkrieg Schlussfolgerungen ziehen. Und die Schlussfolgerung ist aber nicht, nein, um Gottes Willen, wir müssen den Krieg verhindern, sondern nee, also Krieg kommt und wir finden den Krieg ja auch gut, also bringen wir unsere Patienten um.
Jetzt hast du ja eben ja auch schon Vergasungen und Krematorien erwähnt, was ja quasi ein direkter Spiegelbild schon fast ist zu den Vernichtungslagern, sowas wie Auschwitz. Inwiefern haben sich denn diese der Holocaust, die Shoah und diese Aktion T4 und auch generell diese Entwicklung dieser Vernichtungsmethodiken gegenseitig beeinflusst?
Das ist eine ganz interessante Frage. Das ist auch etwas, mit dem ich mich schon seit mehreren Jahren beschäftige. Also in der Literatur heißt es immer so, dass die Euthanasie quasi das Vorbild war für den Holocaust. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die, wenn man sich die Frage stellt, wo gab es die ersten Gaskammern, wie kam es zu diesen Mordmethoden, dann wurden die ersten Opfer von Vergasungen im Dritten Reich waren nicht jüdische Deutsche oder jüdische Menschen im von Deutschland eroberten Gebiet, sondern es waren Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Krankheiten, die als erste in Gaskammern gestorben sind. Das ist, stimmt so als grob umrissen, aber wenn man dann im Einzelnen hinguckt, dann ist das kompliziert. Und da muss man auch ein bisschen den Blick weiten und auf die besetzten polnischen Gebiete gucken. Nachdem der Krieg beginnt, am 1. September 1939, dringen die Deutschen ja relativ schnell vor. Und in Polen finden die auch Anstalten vor mit Anstalten, psychiatrische Krankenhäuser vor. Und es kommt eigentlich unmittelbar sofort zum Massenmord. Am 3. September 1939 wird zum Beispiel Schwetz an Wechsel besetzt und zwei Wochen später finden die ersten Massenerschießungen in einem nahegelegenen Wald statt. Also das passiert unmittelbar. Und im besetzten Posen, also in Poznan, kommt noch zu einer Sonderentwicklung. Und zwar gibt es dort ein Fort aus preußischer Zeit, also eine Festungsanlage vor den Toren der Stadt, das Fort 7. Und dort ist ein Mann namens Herbert Lange, Kommandant eines der ersten Konzentrationslager, die dort errichtet werden. So, und wer ist Herbert Lange? Herbert Lange ist ein Kriminalkommissar aus Aachen. Er kommt mit einer Einsatzgruppe ins besetzte Polen, die hinter der Wehrmacht herziehen und Zivilisten, vermutete Gegner und so weiter erschießen. Er wird dann Gestapo-Mitglied in Posen und Kommandant dieses Konzentrationslagers. Und unmittelbar vor Posen, also außerhalb der Stadt, ist auch ein psychiatrisches Krankenhaus, das heißt Owinska, dort sind ungefähr 1000 Kranke. Und Herbert Lange baut dann ein Team auf aus Mitgliedern der Gestapo, die dann im Fort 7 eine Gaskammer einrichten. Das ist die erste Gaskammer, die es überhaupt gibt. Und dort finden ab Mitte Oktober 1939 Vergasungen statt. Das heißt, dort werden Patientinnen und Patienten, darunter übrigens auch Kinder, aus dem psychiatrischen Krankenhaus Owinska hingefahren, in diese Gaskammer gesperrt, dann das ist eine Kasematte in diesem Fort, die Tür wird luftdicht verschlossen und dann wird eine Gasflasche angebracht und es wird dann über einen Schlauch und eine Verbindung in diese Gaskammer rein, wird dann CO-Gas dort reingepumpt, reingeströmt und die Menschen sterben dort. Das wissen wir sehr, sehr genau, weil die sich dazu polnischer Häftlinge bedienen, die teilweise oder großteils überleben und nach dem Krieg dazu auch ausgesagt haben. So. Und dieser Herbert Lange baut also oder lässt also die erste Gaskammer im Dritten Reich bauen. Später kommt er oder kommen die mit ihm verbundenen Menschen auf die Idee, dass man das Ganze rationalisiert und die Menschen nicht mehr in eine Gaskammer fährt, sondern die Gaskammer fährt zu den Menschen. Das heißt, im Innenhof der Gestapo in Posen, das Gestapo-Hauptquartiers in Posen, wird ein Lastwagen umgebaut, vermutlich werden mehrere Lastwagen auch umgebaut, die dann zu mobilen Gaskammern werden. Die fahren dann zu den Anstalten, die es im Wartegau, also aus den ehemaligen polnischen Westgebieten gebildetes, dem Dritten Reich eingegliedertes Gebiet fahren. Und dort werden dann Menschen in diesen mobilen Gaskammern vergast und in den Wäldern verscharrt. Und ganz wichtig ist hier die Chronologie. Das findet statt, bevor es im Dritten Reich überhaupt, also im Altreich, in den Gebieten ohne die neu eingegliederten Ostgebiete, überhaupt zu Vergasungen kommt. Das ist also eine Aktion, die vor der Aktion T4 stattfindet und von der die Aktion T4-Bürokratie in Berlin wahrscheinlich auch gar keine Kenntnis hat. Das heißt, da ist ein besonderer Vernichtungsdrang unter den Bedingungen, die es in diesen neu gewonnenen Gebieten gibt. Da finden sich Leute zusammen, die das unbedingt durchführen wollen. Die werden sozusagen dann auch technisch innovativ und überlegen sich, wie sie den ihnen gestellten Aufgaben, nämlich bringen sie mehrere tausend Menschen um, so schnell wie möglich, wie sie denen entsprechen. Und die bauen dann die ersten Gaskammern, die es im Dritten Reich gibt. Und diese Technologie wird dann sozusagen ins Altreich reimportiert. Anfang Januar findet nämlich in Brandenburg an der Havel eine sogenannte Probevergasung statt. Das heißt, dort wird mitten der Stadt in dem ehemaligen Zuchthaus, dort wird ein Teil umgebaut, eine Gaskammer wird eingebaut und dann werden dort Dignitäre des Dritten Reichs eingeladen, Parteibürokratie, Medizinalbürokratie, die sich so eine Vergasung vorführen lassen. Die ist sozusagen erfolgreich, also die Methode ist erfolgreich, weil nämlich alle sterben, die dann dort vergast werden, und sodass sozusagen dann diese Methode in all den anderen, in den anderen 5 Tötungsanstalten der Aktion T4 in Hadamar, in Bernburg, in Grafenegg, in Hartheim, dann auch das wird dann auch so durchgeführt. Aber ganz wichtig ist, dass die ersten Menschen, die als psychisch Kranke, geistig Behinderte im Dritten Reich ermordet worden sind, das waren polnische psychiatrische Patientinnen und Patienten. Und dann wird diese Technologie sozusagen weiter exportiert oder weiter verwendet für die Lager der Aktion Reinhardt, also die Vernichtungslager Treblinka, Böschetz und Sobibor, weil nämlich ab August 1941 die Männer, und das sind wirklich nur Männer, der Aktion T4 ins besetzte Generalgouvernement verlegt werden, versetzt werden, und die bauen dann dort die 3 genannten Vernichtungslager auf, nehmen ihr erworbenes Wissen, wie man diese Morde stattfinden lässt, wie man sie durchführt, wie man sie organisiert, mit und bauen dann dort ebenfalls Gaskammern. Das ist sozusagen die Traditionslinie, die Links zwischen Euthanasie-Verbrechen und Holocaust-Verbrechen. Die beginnen in Posen, im besetzten Posen, über Brandenburg an der Havel, über die anderen T4-Tötungsanstalten geht das dann weiter nach Böschetz, Sobibor und Treblinka. Die Entwicklungen in den Konzentrationslagern sind davon getrennt. Also das hat wenig, also in Auschwitz oder in anderen Orten, wo es Gaskammern gab, kann man nicht unbedingt sagen, dass die, dass da Links dazu gibt oder dass die verknüpft sind. Wie so vieles im Dritten Reich auch, findet es hier viel parallel auch statt. Machen sich Menschen Gedanken, wie sie die ihnen gestellten Aufgaben bewältigen können, und kommen da mehrere Leute auf die Idee, na, Gaskammern sind die Lösung für unser Problem.
So, um jetzt mal sicherzustellen, dass ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ab Januar 1940 beginnt man in Deutschland dann in 6 Orten damit, in psychischen Anstalten Menschen mit Erkrankungen dann systematisch umzubringen.
Nicht in den Anstalten selbst. Also man richtet 6 Tötungsanstalten ein. Das ist wie in Brandenburg an der Havel ein ehemaliges Zuchthaus, das ist wie in Hadamar eine ehemalige psychiatrische Anstalt. Die werden sozusagen aus dem regulären psychiatrischen Betrieb rausgenommen. Dort kommen dann Leute hin aus Berlin, ein Maurer, man kann das genau sagen, wer das war. Also in Hartheim zum Beispiel hat der Maurer Erwin Lambert die Gaskammer gebaut, der hat vorher in Berlin die Villa an der Tiergartenstraße 4 umgebaut, der baut dann später auch die Gaskammer in Sobibor, also die werden zu Tötungsanstalten umgebaut, und die Zentrale in Berlin, die Reichskanzlei und die Leute an der Tiergartenstraße 4 erstellen Listen, erstellen Transportlisten, organisieren Busse, das sind Busse der Reichspost, die sogenannten grauen Busse, die fahren dann die Patienten von den Anstalten in die Tötungsanstalten. Und dort werden sie noch am selben Tag umgebracht, und in Krematorien werden die Leichen verbrannt. Später kommen wir drauf, das funktioniert so nicht. Wir schaffen das nicht, diesen komplexen Prozess so zu organisieren, dass die immer am selben Tag umgebracht werden. Also müssen wir die Leute auch unterbringen, falls es zu Stockungen kommt. Und dann kommen die auf die Idee der sogenannten Zwischenanstalten. Das heißt, dass die Leute nicht direkt aus Anstalt X in Tötungsanstalt Y kommen, sondern dass die vorher in der Zwischenanstalt Z gelagert werden. Das ist wie ein Durchgangslager, wo hunderte Menschen gesammelt werden, bis sie dann an einem festgelegten Tag in die Tötungsanstalt gefahren werden, weil die dann Kapazitäten haben. Das deutet vielleicht schon an, dass es eine richtig komplexe Organisation ist. Da sind mehrere Dutzend Menschen damit beschäftigt, Karteikarten zu erstellen. Da werden Ordner, Leitsordner über Leitsordner gefüllt mit Daten, mit Patientenlisten, die dann in einem sehr, sehr komplizierten System wird mit den 6 Tötungsanstalten koordiniert. Es gibt zum Beispiel jeden Morgen eine Telefonkonferenz in der Kanzlei des Führers mit Viktor Prack, dem Amtsleiter, wo die Leiter der Tötungsanstalten konferieren. Wie sind die Kapazitäten? Was ist das Arbeitsprogramm? Wie viel können vergast, verbrannt werden? Das funktioniert mit den Mitteln der Bürokratie, die sich eine Sonderverwaltung baut, die nichts anderes zum Ziel hat, als Tausende von Menschen vom Leben in den Tod zu befördern.
Mit welchen Gedanken im Hinterkopf wurden denn eben diese 6 Orte, die du eben genannt hast, denn ausgewählt als Tötungsanstalten?
Das ging nach geografischem Zuschnitt. Also wenn man sich das vor Augen hält, wo die sind, dann sind die übers Reich verteilt, also Brandenburg an der Havel im Osten, Bernburg für den Südosten, Pirna, Sonnenstein für Sachsen, Hartheim für das ehemalige Österreich und Hadamar für den Nordwest- und Westdeutschen Raum und Grafeneck für den Südwestdeutschen Raum. Also das ging sozusagen wie im Uhrzeigersinn. Wurden diese Anstalten eingerichtet, um sukzessive immer weitere Regionen zu erfassen.
Also auch da der Hintergrund, der Gedanke, eben diese zynische Bürokratie, diese zynische Effizienz zu haben, dass man genau sagen kann, okay, dieses Gebiet ist dieser Tötungsanstalt zugeordnet und die liegt halt geografisch einigermaßen nahe.
Genau, ne, das hat nicht immer ganz funktioniert. Also zum Beispiel gab es in Nordwestdeutschland keine Tötungsanstalt. Aber de facto war es so, dass bestimmte Regionen bestimmten Tötungsanstalten bzw. bestimmten Zwischenanstalten zugeordnet gewesen sind.
So, ein Bild, das ich noch aus dem Geschichtsunterricht auch noch selber im Kopf habe, ist, dass den Familien der Getöteten dann sozusagen gefälschte Todesurkunden ausgestellt wurden. Dann stand dann sowas drauf wie Herzinfarkt oder Lungenentzündung als Todesursache. Gab es da auch irgendein Muster, irgendeinen Sinn dahinter oder hat man sich jetzt einfach in dem Moment irgendwas ausgedacht?
Nee, das wurde auch versucht zu koordinieren. Was du beschrieben hast, das waren die sogenannten Trostbriefe. Das heißt, Angehörige haben dann nach dem Tod ihres Vaters, Sohnes, ihrer Tochter ein Schreiben erhalten. Das war relativ standardisiert. Da stand drin, wir müssen ihnen mitteilen, dass unerwartet gestorben ist an Lungenentzündung und wegen der Seuchengefahr wurde die Leiche sofort kremiert. Und wenn Sie wollen, können Sie die Asche holen und eine Urnenbestattung durchführen. Dazu gab es in jeder dieser Tötungsanstalten eigene Abteilungen, wo vor allem Frauen beschäftigt waren, die diese Trostbriefe verfasst haben. Und es gab nochmal in Berlin eine eigene Abteilung, die eine eigene Abteilung in der Tiergartenstraße oder in der Reichskanzlei, die dann diese Arbeit der Abteilungen in den Tötungsanstalten wiederum koordiniert haben, weil es am Anfang oft zu Problemen kam. Also da kam es dann vor, dass in einer Kleinstadt dann an einem Tag plötzlich irgendwie 100 dieser Trostbriefe gleichzeitig eintrafen und die Leute sind dann in der Schlange vor dem Bäcker ins Ring gekommen und festgestellt, aha, der also auch in Grafenegg und da muss doch was komisch sein. Und dann hat man das also begonnen zu verschleiern und Menschen an Orten hat sterben lassen, wo sie überhaupt nicht gestorben sind. Also da wurden dann Leute, die de facto in Hartheim vergast worden sind, dann wurde der Angehörige mitgeteilt, der ist in Pirna verstorben, um das nicht so auffällig werden zu lassen.
Inwieweit waren sich denn dann die Familienangehörigen oder auch die allgemeine Bevölkerung denn bewusst dessen, was da passiert ist? Also wenn du sagst, dass es zu solchen Sachen kam, dass dann quasi ganze Straßenzüge den gleichen Brief bekommen haben, dann muss doch da irgendwo ja größere Fragezeichen aufgetaucht sein über den Köpfen.
Fragezeichen sind sicher aufgetaucht. Ne? Also offiziell war das eine Geheimreichssache. Da durfte und sollte überhaupt nichts nach außen drängen. De facto war es aber so, dass die Bevölkerung schon ein Wissen haben musste. Also man muss sich das mal vor Augen halten. Die Tötungsanstalt in Brandenburg an der Havel war mit Gaskammer und Krematorium am Nikolaiplatz. Das ist inmitten der Stadt. Da wenn man Menschen verbrennt, wenn man Fleisch verbrennt, stinkt's und raucht's. Das war, klingt vulgär, war auch vulgär. Das heißt aber auch, dass jeder, der da gewohnt hat, der mit der Straßenbahn da langgefahren ist, das mitbekommen haben muss. Es gibt Berichte von der Schwäbischen Alb, dass da Kinder diesen sogenannten grauen Bussen, also den Bussen, mit denen die Kranken transportiert worden sind, nachgelaufen sind und denen dann irgendwie Steine nachgeworfen haben oder geschrien haben, jetzt fahrt ihr ins Gas und ihr kommt nie wieder. Es gab Leute, die haben das angezeigt. Die sind, als sie eine Todesnachricht bekommen haben, waren die so misstrauisch, dass die zum Gericht gegangen sind und gesagt haben, also ich habe meinen Sohn vor einer Woche besucht, der war hellwach, dem ging es gut, der war top, in Top-Zustand. Eine Woche später kommt eine Nachricht, der ist verstorben an Lungenentzündung. Kann nicht sein, Anzeige, Staatsanwalt ermittelt, ne? Ist ja ein Offizialdelikt, der muss ermittelt werden und der Staatsanwalt läuft dann gegen geschlossene Türen. Das geht dann bis hoch ins Reichsjustizministerium, das sich genötigt fühlt, Anweisungen rauszugeben, dass in solchen Fällen nicht ermittelt werden darf. Und den Angehörigen wird gesagt, geheime Reichssache, Reichsverteidigung wird nicht weiterverfolgt und außerdem haben wir im Krieg anderes zu tun. Das heißt, es war so ein Widerspruch. Offiziell war es eine geheime Reichssache, aber inoffiziell konnte das überhaupt nicht so verheimlicht werden, wie man es wollte. Und es drang schon einiges nach außen durch. Wie weit Angehörige Wissen darüber hatten, was da konkret passiert ist, das ist eine sehr umstrittene Sache. Das ist auch deshalb umstritten, weil das die Frage aufwirft, was hätten Angehörige tun können. Da ist vor allem Götz Ali hervorgetreten in den letzten Jahren mit seinem Buch Die Belasteten, wo er die These aufstellt, dass viele Angehörige das eigentlich gar nicht so genau wissen wollten, weil sie tatsächlich auch belastet waren, dadurch, dass sie ein Familienmitglied hatten, das geistig behindert, das psychisch krank war, dass sie überhaupt nicht für deren Pflege aufkommen konnten und dass sie also insgeheim vielleicht oft ja gar nicht so nachgefragt haben, weil sie von dieser Last auch dann befreit worden sind. Anderer Kollege Dietmar Schulze hatte das dann eher ein bisschen empirischer angeguckt und sehr viel guckt danach, wie das in Todesanzeigen verarbeitet wird. Also der ist von Raum Leipzig in den Weg gegangen und hat sich mal alle Zeitungen angeguckt, die damals rausgekommen sind, im Beritt 1940, 41. Und da findet man natürlich Einträge, die ganz normal sind. Also wir müssen mitteilen, dass unser geliebter Sohn in der Anstalt so und so gestorben ist. Da finden sich aber sehr selten, aber doch auch Einträge, wo man rauslesen kann, dass den Personen ziemlich klar war, dass da etwas sehr, sehr krumm lief und dass das sehr verdächtig ist. Also die dann schreiben, das ist sehr unerwartet und wir sind erstaunt und also die, wo man rauslesen kann, dass die Personen schon ungefähr wussten, was da abgegangen ist.
Wissen wir auch von Fällen, wo es zu, sagen wir mal, Widerstand oder wenigstens Nicht-Kooperation gab, in dem Sinne vielleicht, dass Menschen, die, also Familien, die geistig Behinderte noch zu Hause hatten, die dann zum Beispiel nicht in Anstalten gegeben haben, weil sie halt wussten oder ahnten, dass die dann da relativ schnell getötet werden würden?
Ja, genau sowas gab es. Es gab Menschen, die waren so misstrauisch, dass sie dann Personen, die sie gepflegt haben, nicht in eine Anstalt gegeben haben. Es war auch andersrum, dass aus Anstalten selbst Hinweise an die Familien kamen, ob es nicht möglich wäre, dass die ihr Familienmitglied zu Hause pflegen würden. Also es wurde nie gesagt, weil wenn nicht, passiert nämlich dann das, sondern es war schon verklausuliert, aber vielleicht lesbar für die Angehörigen, dass da was passieren könnte. Es gab in den Anstalten selbst selten, aber doch auch Widerstand. Es gab im Salzburgischen gab es eine Leiterin einer kirchlichen Einrichtung, eine Nonne, die hat sich schlichtweg geweigert, ihre Kranken rauszugeben. Die kam dann selbst auch in ein Konzentrationslager. Das erwähne ich aber auch deshalb, weil es so selten war, weil das wirklich eine Ausnahme war. Also die Kooperationswilligkeit unter den Anstaltsdirektoren, unter den Anstaltsärzten und Ärztinnen, die war schon relativ hoch. Also man musste das mal so vorstellen, die bekamen ab Herbst 1939 sogenannte Meldebögen bekommen. Diese Meldebögen gingen dann an die Zentrale in Berlin. Und mit diesen Meldebögen, die Meldebögen wurden dann Gutachtern vorgelegt. Das waren ungefähr 40 sehr hoch angesehene Psychiater und Ärzte, die dann nur aufgrund dieser Meldebögen entschieden haben, ob die Person in die Aktion T4 einbezogen wird oder nicht. In den meisten Fällen haben sie notiert, ja, diese Person soll umgebracht werden, ohne den Kranken, die Kranke jemals gesehen zu haben. So, im Herbst 1939 konnten viele der Ärzte überhaupt nicht wissen, was diese Meldebögen sind oder was das jetzt soll. Viele haben das als bürokratische Plage wahrgenommen. Als dann aber die sogenannten Busse vor den Türen der Anstalten standen und die Kranken weggebracht wurden und nie mehr wiederkamen, musste für jeden klardenkenden Menschen das logisch erscheinen, was da passiert, nämlich, ne, die werden umgebracht. Und dann kam man wieder Meldebögen und wieder Meldebögen. Und die allermeisten Ärzte haben aber trotzdem mitgemacht. Ne, aus einem gewissen Fatalismus heraus, man kann eh nichts ändern. Oder auch, weil sie natürlich auch geprägt waren durch diese eugenisch-rassehygienischen Diskurse, weil sie das auch unterstützt haben oder weil sie, ja, weil sie es halt einfach gemacht haben, weil man das halt machte. Also Widerstand ist ein sehr, sehr schweres Wort und das kam sehr, sehr selten vor.
Dann habe ich noch in der Recherche hast du noch geschrieben, dass die Mordmethode dann nach 1941 geändert wurde und dass dann diese Tötungsanstalten ihre Bedeutung verloren haben. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Genau, im Sommer, also die Vergasungen finden ab Herbst 39 im besetzten Polen, dann ab Januar 40 im Altreich statt. Das geht durch bis in den Sommer 1941. Bis im August 41 Hitler sehr spontan entscheidet, dass jetzt ein Stopp ist. Also diese Vergasungen sollen nicht mehr stattfinden. Das kam für die Beteiligten höchst überraschend. Da gibt es Aussagen aus Ermittlungen, die nach 45 eingeleitet worden sind, wo die Ärzte, die den Anstalten waren, schreiben, das war furchtbar, das war eine Katastrophe, weil die Kranken waren da, aber sie durften nicht mehr vergast werden und was soll man denn jetzt mit denen machen? Der Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass das Wissen um die Tötungen doch recht steil zunahm, also das Wissen in der Bevölkerung nahm zu. Es gab Predigten des Bischofs von Galen, der in Münster auf die Kanzel stieg und sehr deutlich gesagt hat, also wir wissen alle, was los ist, die Kranken werden umgebracht, eure Angehörigen werden umgebracht, und der das dann so gesponnen hat, dass man ja dann nicht weiß, was von der Front zurückgekehrten schwerverletzten Soldaten passiert, und er hat das auch noch verknüpft mit den Bombardierungen von Münster, also die Rache Gottes für das gotteslästerliche Tun. Diese Predigten wurden unter der Hand vervielfältigt und gingen durchs ganze Reich. Und dritter Faktor war noch, dass der Krieg, der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion begann und man schon wusste in der Führung, dass es nicht der populärste Krieg jemals, und man also auf alle Fälle ein ruhiges Hinterland haben wollte. Was hat man also gemacht? Man hat den sichtbaren Teil der Tötungen wegfallen lassen. Diese, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Transporte von A nach B, die Krematorien, die sehr oft sehr sichtbar arbeiten, das fällt alles weg. Das findet nicht mehr statt. Man verlagert das Töten in die Herkunftsanstalten der Patienten hinein. Das heißt, man gibt Ärzten, Ärztinnen, dem Pflegepersonal freie Hand zu tun, was sie für nötig halten. Und das Nötighalten ist, dass sie die Kranken verhungern lassen mit speziell entwickelten Hungerkost, mit einer Hungerkost, und dass sie die auch mit Medikamenten, die den Tod herbeiführen, dass sie derartige Medikamente abgeben dürfen. Das heißt, das Töten geht weiter. Wichtig ist auch, dass genau dieses Töten, was ich eben beschrieben habe, durch Medikation, durch Hungern auch schon stattfindet, während die Gasmorde stattfinden, aber nicht so stark. Und das zieht sich bis 1945 weiter. Also wenn in der Aktion T4 durch die Gaskammern ungefähr 70.000 Menschen sterben, dann sterben insgesamt durch die Hungermorde, durch die Medikamentenmorde an die 200.000 Menschen. Und wenn man das Geschehen in den besetzten Gebieten, also die Gaskammer in Posen, die mobilen Gaskammern in besetzten Polen, in der Sowjetunion mitrechnet, dann sterben an die 300.000 Menschen von 39 bis 45. Also neben der Aktion T4, also der sogenannten Erwachsenen-Euthanasie, gibt es ein eigenes Programm, das sich gegen Kinder richtet, die Kinder-Euthanasie. Das funktioniert ein bisschen analog, also es gibt auch eine Bürokratie, es gibt einen Reichsausschuss, einen sogenannten Reichsausschuss, der sogenannte missgebildete Kinder erfasst, der geistig behinderte Kinder erfasst. Da wird die ganze Medizinalbürokratie involviert. Da bekommen dann zum Beispiel Hebammen, die Geburt eines Kindes mit einer Beeinträchtigung melden, bekommen dann ein paar Reichsmark. Diese Kinder werden begutachtet von drei Personen, von drei Kinderärzten, darunter einem Psychiater. Die legen dann fest, wer stirbt und wer nicht stirbt. Und diese Kinder werden in sogenannten Kinderfachabteilungen behandelt. Das sind manchmal eigens eingerichtete Kinderabteilungen, manchmal ist es eine Sonderabteilung in einem Kinderkrankenhaus. Und dort werden dann diese Kinder durch Medikamentengabe oder durch Hunger zum Tod gebracht. Das sind insgesamt an die 5000 Kinder, die in diesen Kinderfachabteilungen sterben. Das ist eine sehr schwer zu erfassende Zahl und das Programm ist derartig geheim und auch die Quellen sind derartig systematisch zerstört worden, dass man zum Beispiel nicht mal genau weiß, wie viele dieser Kinderfachabteilungen an welchen Orten es gegeben hat. Also das ist trotz mittlerweile von Jahrzehnten an Forschung ist es trotzdem immer noch relativ umstritten. Was nicht umstritten ist, ist, dass die dass das sozusagen der Nukleus der Erwachsenen-Euthanasie auch chronologisch gesehen noch vor der Ermordung von Erwachsenen stattfand. Und es zahlreiche Bezüge auch gibt zwischen den Tätern der Kinder-Euthanasie und der Erwachsenen-Euthanasie.
Wenn du sagst, es hat davor stattgefunden, ab wann hat das denn begonnen?
Also das hat schon im Sommer, im Herbst 1939 begonnen. Also bevor man die Erwachsenen erfasst hat, hat man die Kinder erfasst und ausschlaggebend war ein an die Kanzlei des Führers gerichtetes Schreiben von Eltern eines Kindes, das mit Behinderungen geboren worden ist, die den Führer darum gebeten haben, dass man das Kind von Anführungszeichen seinen Qualen erlöst, Anführung Ende, sozusagen die Bürokratie in Gang gesetzt hat und Hitler soll dann seinen Leibarzt Karl Brandt da nach Leipzig oder in der Nähe von Leipzig geschickt haben, der dann dieses Kind getötet hat. Das ist aber derartig schlegt quellenmäßig belegt, dass diese Geschichte stimmen kann, aber vielleicht auch nicht stimmen muss. Der Frankfurter Medizinhistoriker Benzenhofer hat das untersucht, hat gesagt, naja, dieses Kind ist so und so und dann ein paar Jahre später hat er gesagt, nee, das war doch nicht der Fall. Also das ist sehr, sehr schwierig zu erfassen. Aber insgesamt dürften es an die 5000 Kinder gewesen sein, die auf die Art und Weise, nämlich mit Medikamenten und durch Hunger ermordet worden sind. Für die Täter gab es zahlreiche Vorteile. Es gab eigene Gratifikationen für die Pfleger, für die Pflegerinnen vor allem. Es war vor allem Bauernsache, die in den Kinderfachabteilungen gearbeitet haben. Die haben dann Weihnachtsgratifikationen bekommen, Jahresendgratifikationen von teilweise mehreren hundert Reichsmark. Ja, die Tötungen gingen bis zum Kriegsende, teilweise sogar noch darüber hinaus. Recht berüchtigt ist die Anstalt in Kaufbeuren. Da sind die Amerikaner hingekommen als Befreier und fanden da ein Schild vor der örtlichen Anstalt Seuchengebiet. sind also nicht rein, sind erst ein, zwei Wochen später rein und haben festgestellt, dass die Ärzte dort immer noch töten durch Medikamente und durch Hunger. Also das Reich hat kapituliert, die Ärzte hat das nicht interessiert, die haben trotzdem noch umgebracht und die Amerikaner haben dann, und erst die Amerikaner haben dem ein Ende gesetzt. Was für mich ein sehr, sehr starker Hinweis darauf ist, wie stark ideologisch motiviert viele Ärzte und Ärztinnen gewesen sind. Generell sind die Alliierten sehr früh auf Beweise zu diesen Verbrechen gestoßen. Das erste Verfahren, das überhaupt stattgefunden hat, war in Meseritz-Obrawalde, heutigen Mieszycz in Polen, wo ab 1942 10.000 Menschen wahrscheinlich durch Hunger und Medikamente umgebracht worden sind. Die Sowjets haben die Anstalt befreit, fanden noch einige Pfleger vor, fanden vor allem Beweise vor, also verhungerte Menschen, halbverhungerte Menschen. Ein Krematorium wurde gerade gebaut und haben dann vor Ort ein Standgericht eingerichtet und einige Pfleger erschossen. Das war sozusagen der Beginn, der Auftakt der juristischen Verfolgung. Ist kein rechtsstaatlich sauberes Verfahren, aber immerhin. Wegen der gleichen Frage gab es dann in Berlin auch noch 1946 ein Verfahren gegen zwei Ärztinnen der Anstalt Meseritz, die beide zum Tod verurteilt und auch beide hingerichtet worden sind. Und auch die Amerikaner mit ihrer Besatzungszone, die sind auf Hadamar getroffen, haben die Tötungsanstalt Hadamar befreit und auch einen Film darüber gedreht. Das war in den USA sehr, sehr bekannt. Das war sehr bekanntes Verbrechen. Hadamar war ein stehender Begriff für die Verbrechen der Nazis schlechthin. Es gab dann auch den Hadamar Trial, also ein alliiertes Verfahren mit Todesurteilen. Und es gab dann später auch noch ein deutsches Verfahren wegen Verbrechen in Hadamar und den Zwischenanstalten von Hadamar, zum Beispiel dem Eichberg, wo dann deutsche Gerichte ab 46, 47 dann auch teilweise langjährige Haftstrafen ausgesprochen haben. Dieses Verfolgungsinteresse ist sehr schnell sehr deutlich zusammengebrochen. Also es gab in den 40ern noch ein paar andere Verfahren, auch wegen Grafeneck, aber die ärztlichen Eliten, die medizinischen Eliten, die Verwaltungseliten haben sich sehr schnell wieder zusammengefunden und sind auch sehr schnell wieder in die ins Nachkriegsdeutschland integriert worden und haben es auch sehr schnell geschafft, dass zum Beispiel die zu langjährigen Strafen Verurteilten dann auch sehr schnell wieder begnadigt worden sind. Also es war wirklich teilweise skandalös, dass Ärzte, die eindeutig mehrere tausend Menschen umgebracht haben, dann begnadigt worden sind oder zu sehr, sehr geringen Haftstrafen verurteilt worden sind. Also die Verfolgung, die juristische Verfolgung von Euthanasieverbrechen folgt so ein bisschen den allgemeinen Trends der Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, also ein Impetus in den späten 40er Jahren, ein komplettes Alarm in den 50er Jahren und dann so ein bisschen in den 60er Jahren dann wieder gibt es wieder neue Verfahren. Ganz wichtig ist hier Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt in Frankfurt, der nochmal ermitteln lässt wegen Hadamar, der den medizinischen Leiter der Aktion P4 Heide und andere hochrangige Vernichtungsbürokraten suchen und fangen lässt und der ein großes Verfahren plant. Das Verfahren soll nach dem Auschwitz-Verfahren das zweite große Verfahren sein, in der Öffentlichkeit auch nochmal ganz klar vor Augen geführt wird, was die Euthanasieverbrechen gewesen sind, dass es Dritte Reich ein verbrecherisches Regime gewesen ist. Nur fällt dieses Verfahren in sich zusammen, weil nämlich der Hauptangeklagte Heide schafft es in seiner Zelle Selbstmord zu begehen, ein anderer Angeklagter Tillmann springt aus dem Fenster, verübt also auch Selbstmord, sodass dieses Verfahren ja in sich zusammenhält, weil kaum mehr Angeklagte da sind, die man verfolgen kann. De facto ist dieses Verfahren ist sehr gut überliefert im Hessischen Hauptstaatsarchiv. Es gibt sogar mehr Akten zu diesem Heide-Verfahren als zum Auschwitz-Prozess. Das war ein sehr gut recherchiertes, sehr detailliertes juristisches Verfahren, das leider nicht durchgeführt werden konnte, so wie es geplant war. Sonst wären, glaube ich, das Bewusstsein darüber, dass diese Euthanasieverbrechen, was das gewesen ist und wie furchtbar das gewesen ist, wäre viel stärker gewesen. De facto war es so, dass diese Euthanasieverbrechen irgendwo schon im öffentlichen Bewusstsein da gewesen sind. Es gab einzelne Initiativen des Gedenkens, zum Beispiel im psychiatrischen Krankenhaus in Hadamar wurde schon in den 1960ern eine Gedenktafel angebracht. Man hat so ein bisschen allgemein wolkig von Verantwortung und Gedenken und so gesprochen. Ja, aber Gedenkstätten im eigentlichen Sinn des Wortes wurden auch erst hier in den 1980er Jahren eingerichtet. Und die letzten Verfahren gegen Täter fanden auch in den 90er und 80ern statt, auch hier wieder in Frankfurt, also im Beritt des hessischen Generalstaatsanwalts. Die dann auch zu größeren öffentlichen Diskussionen geführt haben, weil die Strafen hier auch sehr, sehr gering gewesen sind. Und vor allem der Journalist Ernst Klee hat da ausgiebigst darüber publiziert, auch zwei Filme gemacht. Auch in der Zeit kann man im Zeitarchiv mal gucken, gibt sehr, sehr interessante Berichte von diesem Verfahren, wo dann im Gerichtssaal auch ganz eindeutig auch von Seiten der Richterschaft, der Staatsanwaltschaft eindeutig Tätersprache benutzt worden ist. Da wird von niedergeführten Existenzen, von Schwachsinnigen, von Minderwertigen geredet und das alles, während es gleichzeitig eine Behindertenbewegung gibt. Es gibt Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen, die das Thema für sich entdecken. Also da gibt es dann so Aussagen wie Hadamar, das ist unter Auschwitz, natürlich wahnsinnig kontroverses Statement damals, was aber vielleicht ganz wichtig ist, weil sich Erinnerungscommunities bilden. Also es gibt Menschen, die treiben das Thema voran, weil es wichtig für ihre Identität ist. Menschen, die als Menschen mit Behinderungen für ihre Rechte kämpfen, für die ist die Vergangenheit, die NS-Vergangenheit und vor allem die mangelnde Aufarbeitung ist ein ganz wesentlicher Kristallisationspunkt für die Kämpfe, die sie führen. Und da wird vor allem auch in den 80ern, auch in den 70ern wird stark skandalisiert, dass keine Aufarbeitung stattfand, dass Täter, Täterinnen in der Bundesrepublik Karrieren gemacht haben, dass es Netzwerke gab von Tätern, die sich gegenseitig entlastet haben. Und dass das alles auch mit einer behindertenfeindlichen Politik, die damals so wahrgenommen worden ist von Menschen mit Behinderungen, dass das auch damit zu tun hat. Also dass es eine gute Zukunft für Menschen mit Behinderungen, dass es eine Inklusion auch erst dann geben kann, wenn diese Gesellschaft klarkommt mit den Verbrechen, die im Dritten Reich begangen worden sind. Und sozusagen ein später Ausdruck dieser Diskurse, dieser Prozesse ist das Denkmal an der Berliner Tiergartenstraße, das erst in den 2010er Jahren, also als letztes der großen Denkmäler, das Holocaust-Denkmal, das Roman- und Sinti-Denkmal, das homosexuellen Denkmal, kam als letztes in der Reihe, kam sozusagen das Euthanasie-Denkmal erst in den 2010er Jahren dann auch dazu.